Also ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf für euch, dass ich hier sein kann. Vor 3 Monaten war ich noch heute drüben in Lehen eingeplant zum Predigen. Gott sei Dank konnte ich das tauschen. Das ist wunderbar. Denn ehrlich gesagt, ich bin jetzt mit Jesus mehr als 30 Jahre unterwegs. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Ich habe ja ganz viel gelernt in dieser Zeit, aber etwas kann ich immer noch nicht. Und das ist so wie Jesus an 2 Orten gleichzeitig sein. Das gelingt mir immer noch nicht. Das ist wahrscheinlich noch größere Schwäche als das mit der Geduld. Aber ich arbeite dran. Schauen wir mal. Genau. Allgegenwart, darum wird es heute ein bisschen gehen. Und diese Allgegenwart hat, wenn ich drüber nachdenke, auch etwas mit dem Frieden zu tun, in den du uns hineingeführt hast heute. Danke dir dafür. Ja. Allgegenwart, das ist eine wunderbare Eigenschaft Gottes. David schreibt einen ganzen Psalm über die Allgegenwart, nämlich Psalm 139. Meine Vermutung ist allerdings, dass bei der Premiere dieses Gebets, dieses Liedes im Tempel, die Vorstellungen vieler Juden ziemlich erschüttert worden sind, als das präsentiert worden ist. Gottes Allgegenwart ist anders, als wir sie auch leben. Ich muss gestehen, dass Davids Gedanken auch meine Gedanken in den letzten Jahren immer weiter geschärft haben. Und das sage ich, obwohl dieser Psalm 139 mein Lieblingspsalm in diesem Meer vom Psalm ist. Es ist der Leuchtturm, der herausragt. Also wenn ich mich an einen Psalm erinnere, ja, so ganz spontan, dann kommt mir Psalm 139. Vielleicht kommt hier Psalm 23 oder Psalm 51 oder Psalm 1, ja, meins ist Psalm 139. Ich liebe diesen Psalm und ich merke, dass ich seine Aussagen im Gottesdienst ganz fröhlich singen kann. Ich war mal in Norddeutschland und habe spaßeshalber in das Liederbuch in meiner alten Gemeinde reingeschaut. Da sind über 20 Lieder gewesen zum Thema Psalm 139. Der Vorteil, wenn wir jetzt keine Liederbücher mehr haben, können wir nicht mal nachschauen, wie viel wir eigentlich davon singen. Aber wir haben einen reichen Schatz an Liedern, und das sind eher ältere Lieder gewesen, einen reichen Schatz an Liedern in unserer Tradition, freikirchlichen Tradition, die diesen Psalm besingen. Und ich singe diese Lieder fröhlich im Gottesdienst und im Alltag vergesse ich sie dann gleich wieder. Ganz oft. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Gottes Allgegenwart uns gedanklich auch überfordern kann, ziemlich leicht überfordern kann. Bleibt die Frage, ob uns Ignorieren wirklich weiterhilft dann an dieser Stelle. Ja. Denn, und da könnt ihr mir die erste Folie mal geben, genau, also das ist, diese Predigt kommt aus einer Serie, Sommer unter Psalmen, Sommer ein bisschen Einstimmung für alle diejenigen, die noch nicht so im Sommer viele sind. Und heute macht das Wetter mir auch ein klein bisschen Einstimmung. Genau. Aber. So, ich muss das mal machen. Genau. Jetzt. Ach, die einen jetzt hier noch. Nach unten muss ich gucken. Also, da. Ach, jetzt kann ich ohne Gott leben. Genau. Kann ich ohne Gott leben. Wenn ich nämlich versuche, die Allgegenwart einfach zu ignorieren, dann läuft es im Grunde genommen auch darauf hinaus, dass ich in dem Moment nicht mit Gott lebe. Der Psalm 139, der teilt sich wunderbar in 4 Abschnitte auf und wir wollen ihn in Gänze betrachten. Wir werden also 4 Punkte haben, 4 mal 6 Verse. Und da möchte ich euch hineinnehmen, gleich in die ersten 6. Für den Dirigenten von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, doch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Gott kennt deine Gefühle, Gott kennt deine Gedanken, ja, sogar deine Wünsche, noch bevor du sie in irgendein Wort fassen konntest, kennt Gott. Er weiß auch, was bei all deinen Gedanken und Überlegungen so herauskommt, was das Endergebnis ist. Liebe und Dankbarkeit oder Bitterkeit und Hass, Hochmut oder Demut, Verrat oder Treue, Vergebung, Verdammnis oder Verdrängung. All das, was sich in unserem Kopf so abspielt. All diese Konflikte und Sorgen, Herausforderungen, Freuden, der Jubel, all das kennt Gott und weiß auch, wohin es am Ende bei dir führen wird. Das ist die Allwissenheit Gottes, die da mit hineinspielt in diesem Psalm. Genauso sah Gott schon das Herz vom 7-jährigen David und er wusste, dieser Junge wird der Maßstab für alle anderen Könige Israels werden. So ein 7-jähriger, den habe ich nicht mehr im Angebot, meine sind schon rausgewachsen aus diesem Alter, aber ein kleiner Steppke. Gott hat ihn gesehen und hat gewusst, okay, das ist mein Mann, ja, obwohl er noch ein Kind war. Ja. Das ist mein Mann und der wird zum Maßstab für alle anderen Könige. Und das, obwohl Gott das auch wusste, dass David ein Ehebrecher und Mörder werden würde. Gott sah aber auch Davids Ehrlichkeit, seine Aufrichtigkeit, genauso wie seine Versuchbarkeit. David war für ihn wie ein offenes Buch, wurde mir gesagt, und alle Seiten lesen. Manchmal können wir das auch, ein bisschen vorhersagen, wie andere handeln, einfach weil wir sie ja schon ganz schön lange kennen. Ja. Bei Gott geht dieses Wissen allerdings weit über Gefühle, Gedanken, Pläne und sogar diese unausgesprochenen Worte hinaus. Er kennt sogar alles, an das du dich nicht mehr erinnern kannst. Jeden Tag deines bisherigen Lebens. Ich bin jetzt auch schon über 50 und merke, wie viel ich bereits vergessen habe. Das merkt man ja vor allem, wenn man anfängt aufzuräumen. Ja? Und dann kriegt man plötzlich so einen Brief in die Hand und denkt, was war das jetzt nochmal? Ich bin ganz jung. Ja, stimmt, die Person, die gab es ja auch noch in meinem Leben. Ja? Oder dieses Ereignis oder jene Frage. Genau. Plötzlich merkt man wieder, was man so vergessen hat. Das ist eigentlich im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht alles, aber Gott weiß alles. Unser ganzes Leben liegt vor ihm offen wie ein Buch und wir stehen auch mit unserem tiefsten Innersten völlig nackt im Licht Gottes. Er strahlt uns von allen Seiten an und niemand kann sich verstecken. Ehrlich, das macht manchen Geschwistern Angst. Das macht Menschen Angst. Ja, zu wissen, ich kann mich vor Gott nirgends verstecken. Also nicht nur räumlich nicht, da kommen wir gleich noch drauf, sondern auch rein von meinem Innersten, von meiner Geschichte, von meinem Wesen, meinen Gedanken, all das, was mich ausmacht, von meiner Persönlichkeit her, ich kann mich vor Gott nicht verstecken. Vielleicht geht dir das auch so, dass du Angst bekommst bei diesen Gedanken. Dabei liegt, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, dabei liegt genau in dieser Wahrheit deine Hoffnung, du dich nicht verstecken kannst vor Gott. Darin liegt deine Hoffnung. Dadurch bekommen wir Frieden. Gott kennt dich ganz genau und trotzdem läuft er vor dir nicht weg. Ja. Manchmal denken wir ja auch so bei manchen Leuten, Hilfe, kann ich bitte weg? Ja. Und Gott sagt das niemals. Ja. Wir haben es auch gesungen, ja, dass Gott mich näher zu sich zieht an der Stelle. Gott läuft vor dir nicht weg, obwohl er dich kennt. Selbst wenn du vor ihm weglaufen willst, Gott ist immer da. Gehen wir weiter in diesem Psalm. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Glück zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine Rechte würde mich halten. und spreche ich nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Man kann sich immer wieder diese Frage stellen, wo ist Gott jetzt? Ob du im Bett liegst und drüber nachdenkst oder durch den Wald gehst. Ob du im Auto fährst oder die Mittagspause genießt, ob du im Badezimmer bist, ob du hinter dem Mond schwebst oder aber im Tunnel tief unten in der Erde gräbst, ja. Wo ist Gott? Gott ist immer bei dir, egal wo du gerade bist. Er beschützt dich, er tröstet dich und er führt dich. Und wenn Christen sagen, das kommt ja mal vor, dass Gott sich etwas von ihnen entfernt hat, oder sie so dieses Empfinden haben, Gott hat sich von mir entfernt, dann ist das eigentlich nur eine Aussage über ihr eigenes Herz und nicht über Gott. Das ist nämlich, wenn man es ehrlich nimmt, Selbstbetrug, der Psalm 139 wird. Weil dieser Psalm sagt uns ganz klar, dass Gott immer da ist. Wenn also eine Entfernung empfunden wird, dann hängt sie nicht an Gott, der weggegangen ist, sondern an mir, der mich umgedreht hat. Gott ist immer und überall da. Wenn wir das anders sehen, anders formulieren, dann schieben wir Gott die Schuld zu, dass diese Distanz da gerade ist. Aber eigentlich können wir selbst in dem Moment nicht vertrauen oder wir wollen Gott nicht sehen. Außer Sichtweite sein. Das wollten auch schon Adam und Eva nach dem Sündenfall. Und sie haben sich versteckt. David handelte heimlich bei seinem Ehebruch mit Bathsheba und dem Mord an ihrem Mann Uriah. Petrus wollte unerkannt bleiben, bevor er Jesus verriet. Und wir suchen auch manchmal diesen Moment, in dem kein anderer Mensch dabei sein soll. Wir suchen diese Dunkelheit vielleicht aus einem Gefühl der Bitterkeit heraus oder Hass. Vielleicht ist es auch Lüge, Stehlen, die Scham über sexuelle Grenzüberschreitung. Aber egal, wie gut du das vor Menschen verstecken kannst, und wir können uns ja gut vor Menschen verstecken, einfach tut zu und keiner da, Gott sieht dich, egal wann und wo du bist. Der Prediger Spurgeon schrieb dazu vor 150 Jahren, genau zu diesem Psalm, ob wir wollen oder nicht, wir müssen Gott so nah sein, wie unsere Seele unserem Körper ist. Das macht es zu einer schrecklichen Sache zu sündigen, denn wir beleidigen damit Gott ins Angesicht und begehen hochverräterische Handlungen unmittelbar vor seinem Thron. Weder von Gott weggehen, noch vor ihm fliehen können wir. Weder durch beharrliches Wandern, noch durch eilige Flucht vermögen wir uns der immer und überall uns umgebenden Gottheit zu entziehen. Ich stelle mir dieses, ich habe dazu ein Bild, nicht jetzt eine Vision in diesem Sinne, aber ich stelle mir das folgendermaßen vor, da gibt es vielleicht eine Bühne so wie hier und hier vorne ist ein Thron und Gott sitzt auf diesem Thron. Und dann gibt es einen Thronsaal und in diesem Thronsaal sind alle Menschen, alle Menschen. Und wir leben da, wir wuseln da, wir leben da. Aber das ist auch der Ort, an dem wir sündigen, an dem wir gegen Gott rebellieren, an dem wir anderen wehtun. Alles im Angesicht direkt vor diesem Thron Gottes. Er sieht das alles. Nichts, was wir so machen, geschieht im Verborgenen, auch vor Gott nicht im Verborgenen. Das Bewusstsein fehlt uns nur manchmal oder entschwindet uns. Wir ignorieren die Existenz Gottes neben uns. Und das allein ist schon ein schrecklicher Auftrag. Das ist das, was Spurgeon hier schreibt, ist eine schreckliche Sache. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Ja? Also, wir bewusst machen, wenn ich sündige, dann sündige ich direkt im Angesicht Gottes, nicht irgendwo entfernt, im Nebenzimmer. Aber in so einem rebellischen Moment, wisst ihr, was Gott da macht? Gott streckt dir seine Arme entgegen. Ja? Gott reicht dir seine Hand, die du gewonnen hast. Er möchte dich in seine Gegenwart ziehen. Er liebt dich auch dann, selbst in diesem Moment, weil du sein Geschöpf bist. Er liebt nicht das, was du machst, weil sich ja dein Herz in diesem Moment von ihm abwendet und ihm nicht vertraust, obwohl er es gut mit dir macht. Aber er streckt dir seine Hand entgegen, öffnet seine Arme wie der Vater für den verlorenen Sohn. Gott ist an jedem Ort und er sieht alles in deinem Leben und trotzdem liebt er dich. Absolut. Ohne Anstieg. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintrat. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Gott hat seine Schöpferkraft und seine Kreativität für dich eingesetzt und dir Leben geschenkt. Und er liebt, wenn er da geschaffen hat, obwohl er eben auch alles über dich weiß. Und an dieser Klippe der Allwissenheit, so möchte ich sie mal nennen, zerschellen auch viele Menschen, wenn sie sich das Leid in dieser Welt ansehen oder nur schon bei sich selbst erleben. Ja, was kommt bei Frieden als Antwort? Vielfach kommt Krieg. Wir sehen das Negative. Und wir stellen uns immer auch die Frage, warum hat Gott es zugelassen, warum hat Gott es nicht eingegriffen, warum hat Gott dies oder jenes nicht gemacht. An der Stelle dürfen wir uns nochmal kurz zurückerinnern an den Thronsaal, und wir dürfen dort leben und wir handeln und wir sind in den Krieg. Ja. Aber grundsätzlich hätte Gott das Leid in der Welt verhindern wollen, dann hätte er keinen von uns schaffen dürfen. Denn so ehrlich müssen wir sein, wir alle, die wir hier in diesem Raum sitzen, haben schon dazu beigetragen, dass Leid in dieser Welt entstanden ist. Durch uns haben schon Menschen geweint, oder? Gott lässt sich in seiner Entscheidung für dich nicht durch deine Sünde gegen ihn abholen. Deine Sünde beeinflusst nicht seine Entscheidung für dich. Er erschafft dich trotzdem und er beschließt noch vor dem ersten Schöpfungsakt, für uns alle Mensch zu werden und alles zu tun, damit du als sein geliebtes Geschöpf zu ihm kommen und in seine Gegenwart bestehen kannst. Und weil es vor Gott keine Geheimnisse gibt, konnte Jesus auch wirklich für alles in deinem Leben am Kreuz bezahlen. 100%. Seine Gnade und Vergebung reicht für jede Minute, jede Sekunde deines Lebens. Jesus hat nichts vergessen. Er hat auch nichts übrig gelassen, damit du auch noch was zu tun hast. Ja. 100% Vergebung, weil Gott 100% deines Lebens kennt und also für 100% eintreten konnte. Deshalb können wir Frieden finden in der Allgegenwart und Allwissenheit Gottes. Egal, in welche Richtung du über dein Leben so nachdenkst, was so deine Gedanken sind, Gott ist immer da, hat einen guten Plan für dich. Er hilft dir, behütet dich, überschüttet dich mit Gnade und er lädt dich ein, mit ihm zu leben. Wenn du gehst mit Gott an deiner Seite schlafen und du wachst auch mit ihm an deiner Seite wieder auf und er ist die ganze Nacht über nicht weggegangen, David besingt eine Wahrheit über Gott, die für die Israeliten so formuliert neu war. Für sie hatte Gott einen Wohnort. Das war die Stiftshütte und dann später der Tempel. Die Bundeslade war sein Thron und wo sie stand, da war Gott besonders anwesend. Deshalb sind die Israeliten auch mit der Bundeslade in den Krieg gezogen, weil sie der Meinung waren, wenn die dabei ist, dann kann gar nicht schief gehen, weil Gott jetzt dann da ist. Man ist zu Gott gepilgert, weil es Orte gab, an denen er näher da war als an Alltagsorten. Aber Psalm 139 zeigt uns, dass wir Gott an jedem Ort begegnen können. Es geht nicht um Geografie, es geht auch nicht um Heiligkeit, sondern es geht um dein Herz und deine Entscheidung, in welche Richtung du dich drehst. Das ist wunderbar. Und bis zu Vers 18 bewegt dieser Psalm mein Herz. Dann kommen aber Verse, die manchen mir auch schwer fallen. Mancher fragt sich da sogar, wie kann man die überhaupt dichten? Wie kann man so etwas überhaupt schreiben? Wie kann man so etwas denken? Sollten wir diese Zeilen nicht vielleicht besser weglassen, die da jetzt dann gleich folgen? Ich würde sagen, wenn wir sie weglassen, dann würde den Wahrheiten die Anwendung fehlen. Denn David fragt sich, wie Gott dieses unermessliche Maß an menschlicher Rebellion gegen sich und seinem Geschöpfe eigentlich aushalten kann in diesem Moment. Vielleicht bist du dir auch bewusst, was das eigentlich gerade bedeutet, Gott so präsent in deinem Leben. David schreibt, ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen, und ihr alle, an deren Händen Blut fehlt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Sünde ist Rebellion und immer Gewalt gegen Gottes Schöpfung. Und allzu oft ließ dabei auch Blut in Menschen sterben. Wie lange kannst du ruhig bleiben, wenn jemand das zerstört, was du mit Mühe aufgebaut hast? Also, wie lange kannst du zuschauen, wenn jemand deinen Garten einfach mal umfliegt, ja, in dem du so viel Zeit investiert hast, wunderschöne Rosen und all diese Sachen, die wir pflanzen und hegen und pflegen, vielleicht ist dein Rasen auch gerade frei von Unkraut, ja, oder dein Auto, frisch gewaschen. Vergleichbar, ich habe gestern bei uns zu Hause gesaugt, mit der Hilfe meines einen Sohnes. Heute Morgen hat mich mein anderer Sohn dafür gelobt, war so schön. Daraufhin fiel ein Schuh zu Boden und schon waren wieder ganz viele Krümel da. Ja, ich meine, ich habe es ausgehalten. Ja. Aber was machst du, wenn du das Haus geputzt hast und deine Kinder kommen total von oben bis unten Jungscher-like eingesaugt da an und marschieren einmal, weil das Badezimmer irgendwo ist, ja, einmal quer durch die Wohnung und du siehst all diese Matschen, Abdrücke da. Du hast gerade erst sauber gemacht. Wie geht's dir in dem Moment? Schwierig, ne? Ja. Der Hals wird leicht dicker. Ja? Genau. Wie geht's dir und wie lange kannst du dabei zuschauen, wenn jemand deiner Familie etwas anbietet? Deinen Kindern etwas antun. Das ist die Dimension, von der wir reden, über die David nachdenkt. Gott, wie lange kannst du eigentlich zuschauen, wenn da Menschen anderen Menschen etwas ernten, wenn Menschen deine Schöpfung kaputt machen, wenn Menschen sich gegen dich erheben, wie lange kannst du eigentlich zuschauen und ruhig bleiben? Unbegreiflich für David. Er hätte gerne die Gedanken Gottes in diesem Moment gekannt, gewusst, was Gott so sich überlegt. David identifiziert sich mit Gott, weil ihm klar ist, dass er ohne Gott eben nicht leben kann, auch nicht leben würde. Und deshalb kann der König Israels Gottes Feinde auch nicht als seine Freunde sehen. Er kann sich nicht darüber freuen, wenn jemand vor Gott rebelliert. Er kann es auch nicht einfach ignorieren. David hat sicher schon verstanden, wie sehr Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Dafür war er viel zu viel Sünder und wusste um seine eigenen Fehler. Doch wie Gott mit seinen Feinden in der Zukunft umgeht, das offenbart sich ja erst in Jesus wirklich. David wusste noch nicht, dass Gott für alle Menschen sterben wird, damit er ihnen vergeben und sie mit sich versöhnen kann. Aber ihm ist klar, wie ich die Gottlosen in ihren Wegen hasse, so möchte ich auch jeden gottlosen Weg bei mir selbst hassen. Das wird mich belasten. Und deshalb kommt am Ende dieses Psalms diese Bitte aus seinem Herzen. Prüfe mich, Gott, und verändere mich. Prüfe mich, Gott, und verändere mich. Diese Erkenntnis, ich kann nicht auf die anderen zeigen, weil ich erstmal feststellen muss, dass ich die Sünde bin und vor Gott nicht bestehen kann. Und wenn du die Sünde bei anderen hast, dann bete für sie und wünsche ihnen von Herzen Jesus. Das ist es, was die Anwendung wäre von diesem Psalm. Aber stell dich auch selbst in dieses offenbarende Licht Gottes und bitte den Heiligen Geist, alles Falsche in deinem Leben aufzudecken und dich zu korrigieren. Mach Davids Bitte mit der gleichen Aufrichtigkeit zu deiner eigenen, diese Verse 23 und 24. Mach sie zu deiner Bitte. Wir sollen unsere eigene Sünde nicht verbergen. Die Hilfe liegt nämlich in der anderen Sache, im Licht Gottes. Wir sollen uns zu Gott umdrehen. Mit welcher anderen Haltung als Demut könnten wir vor ihm bestehen? Um was sollte unser Herz anderes bitten, als dass wir wahr und ehrlich vor ihm stehen und er uns in Gnade ansieht und uns näher zu sich zieht? Frieden finden wir nur bei Gott. Und der Gott des Friedens ist, er ist die Quelle, der Ursprung, der Urheber, der Schöpfer von Frieden, der Inbegriff. Ohne Gott wirst du nie wirklich leben und wirst du auch nie wirklich Frieden finden. So mehr du es dir vielleicht auch wünschen magst und manchmal die Frage vom Anfang in deinem Kopf auftaucht, ja, wie kann ich ohne Gott leben? Die Antwort ist gar nicht. Ohne Gott wirst du nie leben, weil er immer da ist und dein Leben in seiner Hand hat. Und deshalb wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass dieser allwissende, allgegenwärtige, liebevolle Vater und gnädige Schöpfer und Erlöser Gott dein Leben verändert. So wie er es bei mir und bei David tut.